Was bedeutet eigentlich Frieden?
Und ist das Gegenteil davon immer Krieg?
Wir haben nicht auf alles eine Antwort, aber wir denken viel darüber nach.
In der Sendereihe Peace on Air, das Ulmer Friedensradio, greifen wir wichtige Themen dazu auf. Aus den Ulmer Friedenswochen und der Friedensbewegung.
Peace on Air, das Ulmer Friedensradio bei Radio Free FM.
Ja, das ist die neue Ausgabe von Peace on Air, dem Ulmer Friedensradio bei Radio Free FM. Herzlich willkommen zu dieser Stunde, die wir heute wieder miteinander verbringen können. Wir haben heute einen Studiogast, haben das Glück gehabt, dass er heute anderweitig noch in Ulm unterwegs ist und sich von daher die Gelegenheit ergeben hat, auch für uns eine Stunde davon zu profitieren. Dr. Heinz Klippert. Herr Klippert, herzlich willkommen hier im Studio von Radio Free FM. Und beginnen wir doch mal damit, bevor wir über die Thematiken reden. Wer verbirgt sich hinter Dr. Heinz Klippert?
Ja, also ich bin von Hause aus Ökonom, Soziologe, Pädagoge, habe eine richtige pädagogische Grundausbildung.
Ach, eine richtige sogar.
Und bin dann in den, im Feld der Lehrerbildung, der Lehrerfortbildung, der Schulentwicklung, der Unterrichtsentwicklung tätig gewesen. Und ein Zweig meiner Arbeit war immer Friedensbildung, soziales Lernen. Das hat mit dazu beigetragen, dass ich zu Beginn des Ukraine-Krieges halt ziemlich erschüttert war, wie sich die Dinge so entwickeln. Wir haben außerdem 8 Enkelkinder und ich habe mir dann die Frage gestellt, in welche Zeit die nun eigentlich hineinwachsen. Und das hat mich dann bewogen, auch ein Buch dazu zu schreiben, zu dieser Thematik. Frieden sichern, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Anleitung zur Belebung pazifistischen Denkens. Pazifismus ist ja heute etwas, was man kaum noch in den Mund nehmen darf. Trotzdem hatte ich es für wichtig, dass wir über Wege der gewaltfreien Konfliktlösung intensiver nachdenken, auch im Interesse unserer Enkelkinder.
Vielen Dank, da sind wir schon mittendrin, auch in Thematiken, die wir heute nicht nur anreißen, sondern auch ein bisschen ausführlicher behandeln wollen. Das Thema Pazifismus, keine Frage. Aber eben auch, das ist hierher kommen ja ursprünglich aus der pädagogischen Geschichte. Also wir wollen vor allen Dingen auch reden über das, was ist eigentlich der Auftrag von Bildung, von Bildungseinrichtungen, von Schulen, von Universitäten, von Erwachsenenbildungseinrichtungen. Und der Aufhänger war für uns tatsächlich auch das Thema Schule, die Militarisierung von Schulen. Wir haben ja hier im Rahmen unserer Sendereihe schon mal über die Militarisierung auch des Gesundheitswesens geredet. Wo auch immer du hinschaust, man hat ja schon den Eindruck, der damalige Kanzler Scholz hat diesen Begriff ja mal ins Spiel gebracht von der Zeitenwende. Ich habe schon den Eindruck, anders als Herr Scholz es gemeint hat, dass die Zeitenwende uns heute tatsächlich ziemlich heftig ereilt hat und dass es wirklich eine Zeitenwende medial, politisch sowieso, aber eben auch bildungspolitisch und in den Bildungslandschaften gibt. Lassen Sie uns also tatsächlich auch mal in die Situation in Schulen neben dem anderen reinschauen. Und vielleicht zu Beginn, was sind denn die Aufgaben auch von Schulen in dem eigentlich, im Jargon der Eigentlichkeit, in dem Kontext, den wir haben, friedenspädagogisch unterwegs zu sein?
Also die Schulen haben eigentlich den Auftrag, mündige Bürger heranzuziehen, wie es so schön heißt, zur Selbstständigkeit, zum eigenständigen Urteil, zum kritischen Urteil auch zu befähigen. Das ist etwas, was gerade in der Friedensbildung ganz wichtig ist. Und was wir im Unterschied dazu derzeit beobachten, ist diese mentale und emotionale Aufrüstung, die wir in der Gesellschaft haben, die aber durch die starke privilegierte Präsenz der Bundeswehr in den Schulen auch gefördert wird. Das ist etwas, was mich auch mit großem Unbehagen erfüllt, dass die Bundeswehr einen privilegierten Zugang zu den Schulen hat, nicht aber die Friedensdienste.
Betonung liegt auf privilegiertem Zugang, genau.
Ja. Nicht aber die Friedensdienste und die Kriegsdienstverweigerer. Also wo bleibt der Pluralismus? Also ich denke, es geht in der Tat darum, ja, Friedensfähigkeit anzubahnen. Und das ist etwas anderes als Kriegstüchtigkeit. Und Schule hat diese Aufgabe, die jungen Leute in die Lage zu versetzen, den Frieden zu denken, den Friedensfantasie zu entwickeln und auch der etablierten Politik da gewisse kritische Fragen entgegenzustellen.
Also ich habe mir mal in der Vorbereitung auf die heutige Sendung, weil davon ja gerade die Rede war, was ist denn die eigentliche Aufgabe auch von Schulen, von Lehrerinnen und Lehrern im demokratischen System? Und ich habe mir mal angeschaut, was hat denn das Land Baden-Württemberg zu diesem Thema formuliert? Haben sie überhaupt etwas formuliert? Sie haben. Und es gibt in den Bildungsplänen, der letzte, der mir noch bekannt geworden ist oder den ich jetzt gesehen habe, war von 2016, auch noch nicht so ganz gewaltig lange her. Und da wird genau dies im Prinzip formuliert. Friedensbildung, heißt es da, spielt auf allen Ebenen eine wichtige Rolle. Es geht um die Erziehung der Jugend zur Friedensliebe. Das ist jetzt auch keine Erfindung von mir, sondern so heißt es da generell ein wichtiges Ziel der politischen Bildung im Sinne des Artikels 12 der baden-württembergischen Landesverfassung. Ich sage es noch einmal, die Erziehung der Jugend zur Friedensliebe. Lernende, ist alles aus dem Bildungsplan, Lernende sollen befähigt werden, einen dialogorientierten, friedlichen Umgang mit unterschiedlichen Positionen bzw. Konflikten zu pflegen. Erziehung zur Toleranz, zum Umgang mit Vielfalt ist damit auch ein Beitrag zur Menschenrechts- und Friedensbildung. Schön formuliert, oder? Und die Wirklichkeit, Herr Klippert, sieht heute schon ein bisschen anders aus.
Also die Wirklichkeit sieht in der Tat anders aus, weil wir unterscheiden müssen zwischen der Friedensbildung auf der Mikroebene, also auf der Ebene von Schulklassen oder auf der Ebene von irgendwelchen Freundeskreisen. Da kann man sozusagen diese persönliche Friedfertigkeit, diese Friedenserziehung vielleicht noch gut rechtfertigen, aber das genügt nicht. Also diese Mikroebene ist das eine, die Makroebene, also die Beurteilung internationaler Konflikte oder auch nationaler Konflikte mit politischem Anstrich, die verlangt anderes. Und die kognitiven Fähigkeiten, die nötig sind, um bestimmte Kriegstreibereien auch zu hinterfragen und auch Widerspruch zu mobilisieren, Fakten auszuwerten, zu recherchieren und so weiter, muss irgendwo geübt werden. Wir stellen heute fest, dass viele höchst hilflos diesen Narrativen gegenüberstehen, die in den Medien tagtäglich verbreitet werden. Und deshalb bin ich der Ansicht, ein kritisches Urteil zu entwickeln, begründet auch das in Frage zu stellen, was derzeit an politischer Strategie praktiziert wird. Das ist etwas, was Schule anbahnen muss. Schule kann das nicht alleine leisten, aber sie muss den Jugendlichen zu einem kritischen Urteil, zu einer differenzierten Meinungsbildung, zu Diskursfähigkeit auch heranbilden. Wir haben ja diesen Beutelsbacher Konsens in der politischen Bildung seinerzeit gehabt. Da ging es darum, dass Kontroversität im Unterschied zu Indoktrination das Gebot der Stunde sei. Und das ist für mich eine ganz wichtige Komponente von Demokratie, dass Meinungsvielfalt herrscht und dass diese Meinungsvielfalt mit einer gewissen Toleranz auch zur Geltung gebracht werden darf, dass also Kontroversität entsteht. Wenn wir heute den Diskurs in der Gesellschaft sehen, sehen wir sehr viel Ängstlichkeit bei denen, die abweichende Meinungen vertreten. Und wir sehen eine gewisse Intoleranz bei denen, die meinen, die Wahrheit gepachtet zu sein. Diese ganzen Shitstorms, diese Killerphrasen, mit denen gearbeitet wird, um andere mundtot zu machen, sind ein Alarmzeichen für eine moderne Demokratie.
Also mit anderen Worten, wir reden jetzt auch nicht nur über Schulfragen, nur in Anführungsstrichlein, sondern wir reden auch wirklich über existenzielle demokratische Fragen. Also wie kann denn überhaupt Diskurs, wie kann denn überhaupt Unterschiedlichkeit, wie kann demokratische Auseinandersetzung denn überhaupt funktionieren, wenn es nicht schon frühzeitig und nicht nur in Bildungsplänen und nicht nur in Richtlinien, die dann auf dem Papier stehen, sondern in der Realität halt umgesetzt werden müssen. Gibt es denn nach Ihrer Einschätzung auch Erfahrungen, haben Sie Kontakt zu Lehrern? Lehrerinnen, Lehrern, die ein bisschen was auch berichten aus der Alltäglichkeit, der heutigen Alltäglichkeit, der Schulwirklichkeit, wie gesagt, jenseits der rhetorischen Formulierungen?
Also zum Thema Friedensbildung geschieht in den Schulen wenig. Die Bundeswehr wird, wie schon angedeutet, in allen Bundesländern eigentlich ja, hineingelassen und darf so ihre Sicht der Dinge darbieten. Aber andere kritische Stimmen in die Schulen zu holen, das muss der Eigeninitiative dann als der Kolleginnen und Kollegen in den Schulen oder auch der Kollegien überlassen bleiben. Und da sehe ich also eine große Hasenfüßigkeit auch in den Schulen. Also das, was sie machen müssen, das tun sie. Das, was sozusagen selbst verantwortet und initiiert werden müsste, das wird eher auf Sparflamme gekocht. Wir hatten in Kaufbeuren den Antrag einer Friedensinitiative, dass ich einen Workshop in einer Oberstufenklasse, also 11. oder 12. Jahrgangsstufe mache. Das ist nicht durchgegangen in Kollegien. Wir hatten auch hier in Ulm, in Schorndorf, diesen Vorstoß gemacht. Auch dort hat sich in den Kollegien keine hinreichende Zivilcourage gezeigt, das sozusagen als Kontrastprogramm zur Bundeswehr zu platzieren. Also deshalb gibt es eine gewisse Einseitigkeit auch der Friedensbildung in den Schulen, wenn man überhaupt davon reden will. Es ist die Information über die Vorzüge der Bundeswehr, es ist Bundeswehrwerbung, wenn man sich die Filmchen anguckt, die da mittlerweile hochprofessionell produziert worden sind, dann hat das mehr mit Indoktrination und nicht mit offener Meinungsbildung zu tun. Und deshalb bin ich schon der Ansicht, dass es da einer kritischen Revision dieser Linie bedarf. Wir brauchen auch Friedensdienste, Kriegsdienstverweigerer in den Schulen, damit wir eine differenzierte Meinungsbildung sicherstellen können.
Wobei ich interessanterweise festgestellt habe, weil Sie gerade davon gesprochen haben, es gibt tatsächlich eine offizielle Kooperationsvereinbarung, ich bleibe nochmal bei Baden-Württemberg, des Landes, des Kultusministeriums des Landes Baden-Württemberg und der Bundeswehr. Es ist ursprünglich mal im Jahr 2009 gewesen, möglicherweise auch nochmal ein Stück weiterentwickelt, da hieß explizit übrigens drin, es ist untersagt, Werbung für die Bundeswehr zu betreiben. Nun kann man natürlich heftig darüber reden, was denn eklatant unter dem Begriff Werbung im engeren Sinne zu verstehen ist oder ob nicht einfach der Auftritt der Jugendoffiziere bereits ein Stück Werbung an sich ist.
Also mittlerweile ist das ja eigentlich in den offiziösen Sprachgebrauch eingegangen,
ja.
Frau Stark-Zimmermann. Ja. Strack-Watzinger, so heißen.
Strack-Zimmermann wäre gegebenenfalls auch nicht falsch.
Watzinger hat ja seinerzeit gesagt, wir müssen erreichen, dass in der Schule wieder mehr über Krieg gesprochen wird und über Zivilschutzmaßnahmen und die Bundeswehr in ein positives Licht gerückt wird.
Ja.
Das ist ganz eindeutig. Wenn man sich die bayerische Gesetzeslage anguckt, ist klar, die Bundeswehr hat nicht nur einen privilegierten Zugang, sondern sie kann sozusagen und soll auch für das Soldatenhandwerk werben, also entsprechend Begeisterung auslösen, damit die entsprechenden Zahlen erreicht werden, die da jetzt anvisiert sind. Und insofern denke ich, ist das eine Entwicklung, die zumindest hinterfragt werden müsste, weil die Jugendlichen in einer bestimmten Richtung sehr bestärkt werden und auch in sehr prägender Weise beeinflusst werden und diese friedensethische Sicht einfach unter dem Strich deutlich zu kurz kommt. Wir brauchen Friedenstüchtigkeit und keine Kriegstüchtigkeit. Wir brauchen Friedensfähigkeit, Friedensfantasie und nicht Kriegsfähigkeit und Kriegsfantasie. Und das Letztere hat ein starkes Gewicht mittlerweile bekommen. Und deshalb bin ich der Ansicht, dass man an dieser Stelle mahnen muss, denn Kriege beginnen in den Köpfen der Menschen.
Ja.
Und diese mentale und emotionale Aufrüstung, die wir erfahren, die sich ja auch in der Gesellschaft immer wieder in Debatten äußert, die halte ich schon für gefährlich.
Ja, wenn Sie das so sagen, fällt mir mal gerade ein, dieser Tage, Stichwort Wording. Mit welchen Begriffen wird denn auch dann gearbeitet, auch medial gearbeitet? Dieser Tage ist erschienen eine neue Studie über psychologische Probleme bei Kindern und Jugendlichen, über Ängste bei Kindern und Jugendlichen. Das war so eklatant, dass es dann auch wirklich die Top-Meldung in vielen Nachrichtensendungen war. Und dieser Tage hörte ich dann, der Einstieg war dann zu sagen, woher kommt das? Also diese neuen auch Angstsituationen, psychischen Probleme von Kindern und Jugendlichen. Und dann wurde gesagt, der Krieg in der Ukraine und die Situation im Nahen Osten. Das muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen, wenn man sich das ein bisschen anguckt. Also der Krieg, den die US-Amerikaner und die Israelis gegen den Iran führen, ist eine Situation. Und in der Ukraine haben wir einen Krieg. Also all diese, mit welchen Begrifflichkeiten, mit welchen Wörtern hier buchstäblich geframed wird, bestimmte Bedeutungs- und Assoziationsrahmen hervorgerufen wird. Auch das ist ja das, was alltäglich auf uns alle niedergeht. Und das ist, habe ich so den Eindruck, wirklich ein Rundumsystem. Also Stichwort nochmal Zeitenwende. Es ist medial so, es ist politisch so, es ist gesundheitspolitisch so, es ist tatsächlich bildungspolitisch so. Dass es mehr oder weniger wirklich nur noch alternativlos erscheint.
Also das Problem ist ja, dass sich die Terminologie sehr verändert hat. Also vieles, was heute so ganz offen ausgesprochen wird, wäre vor 5 Jahren undenkbar gewesen. Ich will nur ein Beispiel nennen. Generalmajor Stahl, das ist der Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik, also derjenige, der die Soldaten, Ausbildung und Formung letztlich zu verantworten hat. Der war mal in einem Vortrag in Landau in der Pfalz und hat, nachdem er dieses Szenario geschildert hat, dass Russland alsbald in Berlin stehen wird mit seinen Truppen, gemeint, also deshalb brauchen wir nicht nur Kriegstüchtigkeit, sondern wir brauchen Deutsche, die kriegswillig sind. Ja. Und das fand ich also erschreckend, auch deshalb, weil 150 Leute da saßen und nicht protestiert haben. Es ist keiner gegangen. Wir haben das Gebot der Verteidigungsfähigkeit. Ja. Das verträgt sich mit Kriegswilligkeit nicht, denn das ist eine mentale Formung, die sozusagen den Angriffskrieg vorbereiten soll. Und diese Tendenzen, die halte ich für sehr, sehr gefährlich.
Ja. Dann würde ich sagen, passt doch bestens, dass wir jetzt eine Musik spielen. Einer, der uns immer begleitet hat im Laufe unserer Sendungen, war Konstantin Wecker, der schon sehr, sehr stark auch seine Position beibehalten hat. Und sein Song könnte gar nicht besser zu uns passen. Sage Nein.
Gut ohne Patria leben kann.
Ja, wir sind zurück bei Radio Free FM mit der Peace on Air des Ulmer Friedensradiosendung. Und wir haben heute einen Studiogast, der sich auch vorhin schon vorgestellt hat, Ökonom, Soziologe, Pädagoge. Und unser Thema ist der allgemeine also auf der allgemeinen Ebene der Rundum-Bellizismus. Wirklich diese ganze, dieser Ruf und unentwegte Ruf nach nach Kriegstüchtigkeit. Und wir haben vorhin drüber geredet, die Situation in Schulen, auch die, ich nenne es mal die Militarisierung von Schulen. Dieser Tage hat der Innenminister der Republik, Herr Dobrindt, dazu aufgerufen, dass man doch auch den Zivilschutz jetzt als Unterrichtsfach regelmäßig bringen muss, damit es auch noch dann weitergegeben wird von den Kindern in die Familien hinein. Also wir haben wirklich die Rundum im Prinzip der Versuch der Kriegstüchtigmachung. Herr Klippert, wir hatten es vorhin auch von der Sprache vor Konstantin Weckers Beitrag Sage Nein. Wir hatten es von der, wenn man so will, auch Militarisierung der Sprache. Ich bleibe mal dabei. Ein paar Beispiele.
Also es gibt eine ganze Reihe von Beispielen, vor allen Dingen, wenn man sich so Politikerreden anhört oder auch Aussagen von Militärs. Ich bringe noch ein Beispiel. Christian Freuding, Generalleutnant, Heeresinspekteur der Bundeswehr, hat wörtlich gesagt, Mitte Juli 2025, ich will für ein Heer arbeiten, das bereit ist zum Kampf, das sich durchsetzt, das gewinnt. Das sind Töne, die früher undenkbar waren. Ja. Also hier gibt es so eine Militarisierung auch der Sprache, ja, ja, so eine Aggressivität, die halt auf Kriegstüchtigkeit und Kriegswilligkeit zielt und nicht mehr den Verteidigungsauftrag des Grundgesetzes als Basis hat. Es gibt andere Stimmen, wenn Außenminister Wartepool sagt, Russland wird immer ein Feind für uns bleiben, dann halte ich das für gefährlich und für einen Diplomaten eigentlich auch für einen ganz schlimmen Fauxpas. Es gibt keine angestammten Feinde, sondern man kann Feinde auch zu Freunden umwandeln, indem man mit ihnen verhandelt, mit ihnen einen gemeinsamen Nenner findet, mit ihnen Vertrauen bildet, Versöhnung entwickelt, Begegnungen entwickelt und so weiter. Das ist doch die Nachkriegsgeschichte.
Und das alles ist noch gar nicht so lange her.
Die genau. Franzosen waren auch mal ja. unser Erzfeind ja. Ja. und sie sind heute ja. unsere Freunde. Das Gleiche könnte ja. auch mit Russland ja. geschehen oder mit China oder mit anderen Ländern, die als Schurkenstaaten ja. hingestellt werden.
Also wir hatten Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre ganz andere Verhältnisse, wo wirklich der Traum noch irgendwie am Horizont erschien als des gemeinsamen Hauses Europa, bestenfalls auch über das gemeinsame Haus Europa ein gemeinsames Haus der Welt zu schaffen. Und da war von dem Feindbild im klassischen Sinne, das jetzt heute reaktiviert wurde, des Kalten Krieges eben auch nicht mehr die Rede.
Ja. Es geht ja letztlich darum, Feindbilder, die vielleicht historisch gewachsen sind, ja. zu überwinden. Ja,
so ist es.
Wir haben es hier in Europa, in Westeuropa gut geschafft, aber interessanter und tragischerweise nicht gegenüber Russland. Ja. Dieses Feindbild ist neu belebt worden, obwohl es gute Ansätze gab, dieses Feindbild abzuräumen. Putin hat ja auch in seiner Rede im Deutschen Bundestag damals sehr deutlich signalisiert, dass er Frieden mit Westeuropa will und dass er auch sogar bereit ist, so jetzt sich mit der NATO anzufreunden. Dann musste man sehen, wie so eine europäische Sicherheitsordnung aussehen kann. Also es gab viele Chancen, sozusagen Russland in dieses europäische Friedensbündnis einzubeziehen. Diese Chancen sind leider vertan worden. Insofern hat dieser Ukraine-Krieg, so tragisch und so schlimm er ist, eine lange Vorgeschichte. Und diese Vorgeschichte ist verbunden mit großen Versäumnissen des Westens, insbesondere der USA. Also so gesehen, man muss Frieden wollen und man muss Frieden vorbereiten. Und Friedensvorbereitung bedeutet, dass man ja einfach auch ein Stück weit Perspektivenwechsel vollzieht und den anderen ernst nimmt. Martin Niemöller hat mal eine schöne Formulierung in den 50er Jahren, der ehemalige Präses der Hessisch-Nassauischen Kirche, eine schöne Formulierung gebraucht. Er sagte, wenn jemand Frieden will, aber nicht bereit ist, dem Gegner zuzuhören und auf den Gegner ernst zu nehmen und nach Kompromissen mit diesem Gegner zu suchen, dann will er keinen Frieden, dann ist er ein Lügner. Und dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Wir haben heute eine Menge Lügner auch in der politischen Szene und das ist und auch in der medialen Szene, die uns alle möglichen Argumente liefern, warum wir Kriege vorbereiten sollen und die wenig darüber nachdenken, wie wir Frieden vorbereiten.
Aber das wäre jetzt schon gleich eine Vorlage auch für mich, zu sagen, was wären denn so Bildungsmaximen, um tatsächlich auch zu Friedensfähigkeit zu kommen. Da drückst du ja auch nicht auf den Knopf und dann bist du friedensfähig, sondern das bedarf ja, weil wir es vorhin von den Schulen hatten, das bedarf eines tagtäglichen Einübens, einer tagtäglichen Auseinandersetzung, des Streits, des Diskurses, all dieser ganzen Geschichten, das musst du dir ja tatsächlich auch einüben, im wahrsten Sinne des Wortes und im guten Sinne des Wortes. Was wären denn nach Ihrer Einschätzung so zentrale Bildungsmaximen hin auf Friedensfähigkeit?
Also ich habe ja in meinem Buch Frieden sichern so neun Maximen hergeleitet. Die erste Maxime, die ich für ungeheuer wichtig finde, ist, glaube wenig und hinterfrage die propagierten Feindbilder. Das ist das Erste. Wenn ich heute sehe, dass das Hinterfragen mittlerweile völlig diskreditiert ist. Das ist was unanständig, wenn man etwas hinterfragt. Es gab mal eine Zeit, als der Begriff Querdenker ein sehr positiv konnotierter Begriff war oder auch der Begriff Hinterfragen war in der Wissenschaft das A und O. Also nicht glauben, sondern hinterfragen. Da müssen wir, denke ich, neue Wege finden, um dieses Hinterfragen wieder zu kultivieren. Weil ansonsten die Indoktrination die zwangsläufige Folge ist, die Propaganda ist die Folge, wenn das Hinterfragen fehlt. Ja. Und die Meinungsmanipulation ist die Folge. Und das ist leider im Augenblick ein Trend, der sich überall abzeichnet. Eine zweite Maxime, die mir wichtig erscheint: Recherchiere breit und bilde dir ein differenziertes Urteil. Also letztlich lebt Meinungsbildung davon, dass wir differenzierte Informationen haben, die auswerten und abgleichen und uns ein differenziertes Urteil bilden. Nur es ist heute ungemein schwer geworden, weil wir die Meinungsvielfalt in den Medien nicht mehr haben. Ja. Also in den sozialen Medien haben wir die Informationen in den Blasen, das ist dann immer das Gleiche. Und in den etablierten Medien haben wir einen Mainstream, den man auch so nennen darf, der mit differenzierter Meinungsbildung nicht in Einklang zu bringen ist. Das ist auch in hohem Maße schon Gehirnwäsche und Indoktrination. Ich habe den Spiegel abbestellt und habe die Zeit abbestellt, weil ich es nicht mehr ertragen konnte, wie einseitig dort und wie wenig friedensorientiert die Berichterstattung lief. Dritte Maxime, die mir wichtig erscheint: Kontroversität aufbauen und nutzen. Das ist das, was in dem Wolfsbacher Konsens damals auch festgehalten wurde. Suche und führe Gespräche auch mit Andersdenkenden. Ich habe keine Schwierigkeiten damit, mit Leuten, die andere Ansichten haben, andere Informationen haben, auch dann einen Diskurs zu führen. Aber der muss konstruktiv sein. Da muss man wechselseitig zuhören, man muss auf die Argumente des anderen eingehen, auch seine eigene Position unter Umständen modifizieren. Aber diesen offenen, konstruktiven Diskurs sehe ich kaum noch. Es wird sofort mit Breitseiten geantwortet. Ich habe kürzlich mit Margot Käßmann gesprochen, die sagt, es ist fast unmöglich, auch in den Talkshows eine dialogische, diskursive Struktur hinzubekommen.
Also sie hat es ja am eigenen Leib auch erfahren müssen, also Margot Käßmann, was das heißt innerhalb der evangelischen Kirche in dem Fall.
Ja. Das ist also traurig, dass damit letztlich ja doch diese zwingende, differenzierte Meinungsbildung, die wir in Sachen Frieden brauchen, unterlaufen wird. Die vierte Maxime: Versetze dich in die Lage und Sichtweise des Feindes oder des Gegners. Da geht es um Perspektivenwechsel. Die Deutschen waren eigentlich im Bereich der Philosophie die Weltmeister in Sachen Hermeneutik. Ja. Also die Kunst des Verstehens. Ja. Das ist eine Voraussetzung für Urteilen und Handeln und Kompromissfindung und Friedenssicherung. Wenn ich die andere Seite nicht verstehe, werde ich mit dieser anderen Seite keinen Frieden schließen können. Das Tragische ist, dass mittlerweile das Verstehen wollen total diskreditiert wird. Der Begriff Putin-Versteher hat sich völlig eingebürgert, dass das Buch von Krone Schmalz Russland verstehen aus dem Verlagsprogramm bei Beck genommen wurde, ist bezeichnend. Ja. Also damit wird sozusagen der Versuch des Verstehens diskreditiert.
Dass Russland macht dich bereits zur fünften Kolonne, wie das dann ja auch bezeichnet wird. Oder zu, ja.
Und dass Russland Bedrohungs Ängste hat, vor allen Dingen in Bezug auf Amerika, ist nachvollziehbar. Wir können nicht sagen, die sind ungerechtfertigt, aber unsere Bedrohungsvorstellungen, die sind begründet. Das ist eine Hybris, eine Arroganz, die uns nicht weiterbringt. Also so gesehen, man muss die andere Seite ernst nehmen, man muss es nicht teilen. Also verstehen heißt ja nicht, diese Ansicht der anderen Seite teilen, aber sie zumindest mal zur Kenntnis zu nehmen und daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Und deshalb müssen wir das mit den Schülern und den Jugendlichen üben. Also diese Kunst des Verstehens muss eingeübt werden. Zuhören, nachfragen, Dialoge führen und nach Kompromissen suchen. Das kann im Kleinen geübt werden und es sollte eigentlich von Politikern im Großen auch praktiziert werden. Fünfte Maxime: Achte besonders auf Kriegsrisiken und Kriegsfolgen. Ich habe den Eindruck, dass mittlerweile der Krieg so etwas spielerisch Leichtes, Abenteuerliches bekommen hat für viele junge Leute wieder. Es gibt ja in der Ökonomie die Spieltheorie, auch in anderen Wissenschaftsdisziplinen, wo man provoziert, wo man forciert, wo man blufft in verschiedener Weise, um rauszukriegen, wann der Gegner reagiert und wie er reagiert. Das ist ein Spiel mit dem Feuer. Und dieses Spiel mit dem Feuer ist für viele so irgendwo gleichzusetzen wieder mit einem Abenteuer. Und deshalb bin ich schon der Ansicht, wir müssen die Abscheu vor dem Krieg sozusagen ein bisschen nähren. Lassen wir die Kinder, die Schüler Kriegsgedichte schreiben, lassen wir sie Bilder malen zum Krieg und wir werden sehen, sie haben ganz düstere Bilder im Kopf. Sie haben Gedanken, die sie in Gedichtform niederschreiben, die Kriege problematisieren. Wir müssen sozusagen diese Angst vor dem Krieg, die Abscheu vor dem Krieg wiederbeleben, damit der Frieden eine bessere Chance bekommt. Ja, ja. Und insofern, denke ich, ist da einiges zu tun, wenn wir sehen, was Kriege gebracht haben. Ich will nur diese Kriege nach 9/11 mal in Erinnerung bringen. Da haben wir insgesamt 5 bis 6 Millionen Tote gehabt in Afghanistan, Irak, Syrien, Libyen. Wenn man jetzt genauer hinguckt, also 5 bis 6 Millionen Tote und 38 Millionen Flüchtlinge, so das Watson-Institut in Amerika, 38 Millionen Flüchtlinge, von denen 6 Millionen nach Europa gekommen sind. Also die Flüchtlingsproblematik oder Migrationsproblematik hat auch etwas mit der Destabilisierung des Nahen Ostens durch unsere westlichen Militärs und Politiker zu tun. Und deshalb ist das unehrlich, wenn man immer so tut, als kämen diese Flüchtlinge über uns und würden unser Leben ruinieren. Sie sind von uns sozusagen in die Flucht auch so mitgetrieben worden.
Angeblich die Wassermassen, die da plötzlich hereinbrechen.
Also und wenn man in diese Länder jetzt hineinschaut, weniger Stabilität, weniger Gerechtigkeit und weniger Friedfertigkeit, das ist alles nur schlechter geworden. Deshalb ist die Frage, was soll das mit dem Krieg? Kriege sind irre, sind menschenfeindlich, sind destruktiv. Erich Fromm hat da Zeugnis abgelegt. Also so gesehen, 5. Maxime scheint mir wichtig, dass wir die Kriegsfolgen viel stärker betrachten und daraus dann Schlussfolgerungen.
Dann würde ich an der Stelle doch vorschlagen, dass wir noch eine kleine Musik dazwischen spielen und uns dann die anderen nochmal sehr intensiv anschauen. Und nachdem wir so viel geredet haben, jetzt mal ein Song ohne Gesang, ein Instrumentalsong, Peace Song. Ja, wir sind nach den Peace Songs zurück bei der Sendung Peace on Air bei Radio Free FM, dem Ulmer Friedensradio, mit unserem Studiogast Heinz Klippert. Und wir hatten es gerade von Bildungsmaximen. Was sind denn wichtige Akzente von Friedensbildung, von Friedensmaximen? Hatten 5 Punkte mittlerweile und würden gern noch ein paar hinzufügen. Nummer 6.
Ja, die Nummer 6. Bezweifle, dass Kriegshandlungen alternativlos sind. Es gibt ja mittlerweile so einen neuen Modebegriff, Alternativlosigkeit. Frau Merkel hat das so hoffähig gemacht, wird aber mittlerweile von allen möglichen Leuten auch
Der genutzt. Ursprung, zumindest geht die Legende so, ist ja Margaret Thatcher in Großbritannien gewesen. Herr Reagan war auch nicht weit entfernt, also so die Ideologen des Neoliberalismus. Aber Frau Merkel hat es mittlerweile auch gehabt.
Ja, aber das Gefährliche ist eben, dass damit das Denken abgeschnitten wird. Also es gibt immer Alternativen und Kriege sind nicht alternativlos. Das ist mir wichtig und das ist auch ein Kernbestand nachher der Friedensbildung, dass man nach Friedensalternativen sucht, dass man Wege zum Frieden sucht und nicht Kriege oder Aufrüstung als alternativlos hinstellt. Also ich glaube, da braucht es einfach eine Öffnung sozusagen des Horizonts und das muss bei den Schülerinnen und Schülern beginnen, denn Friedenssicherung beginnt in den Köpfen der Menschen. Ich habe das schon angedeutet. Die Maxime 7, die mir wichtig erscheint, übe dich in Sachen gewaltfreies Konfliktmanagement. Da kommen wir so ein bisschen auf die Mikroebene dann der schulischen Arbeit schon. Also das kann man im Klassenverband üben, das kann man in irgendwelchen Jugendgruppen, in Jugendherbergen oder wo auch immer üben oder in Akademien mit Heranwachsenden oder Studierenden. Also wichtig ist, dass wir unsere eigene Friedensfantasie durch konkrete Erfahrungen auch speisen. Und wenn ich im Kleinen gelernt habe, wie man deeskaliert, wie man auch Perspektivenwechsel vollzieht, wie man aktiv zuhören kann, wie man auch so im Doppelkreis verständnisvolles Miteinanderreden üben kann, dann sind das gleichsam Vorlagen auch für die internationale.
Dabei gibt es ja auch eine florierende Konjunktur, ich weiß es von den Erwachsenenbildungseinrichtungen, von gewaltfreier Kommunikation. Und im Prinzip, das müsste man nicht nur in Erwachsenenbildungseinrichtungen auch machen, sondern wirklich generell genau auf der Ebene.
Ja, aber es muss geübt werden.
Es muss geübt werden,
viele
natürlich.
Viele Jugendliche halt diese Haut-drauf-Strategie verinnerlicht haben. Und erstmal so ein bisschen Fantasie entwickeln müssen, dass es auch anders geht.
Ja.
Und das kann man und muss man sicherlich üben. Und dann hat man sozusagen eine Basis, um einfach auch sensibler auf internationale Konflikte zu blicken. Denn die müssen auch deeskaliert werden. Da muss es auch zuhören und nachfragen und miteinander reden geben. Also Maxime 7. Die Maxime 8, vermeide Schwarz-Weiß bzw. gut-böse Klischees. Das ist etwas, was mich sehr beunruhigt, eigentlich seit längerem, dass so eine gewisse geistige Verarmung auch da ist, dass man also einfach so in diese dichotomische Denkweise dann verfällt und meint, die Guten müssten die Bösen besiegen und wir sind die Guten und die anderen sind die Bösen. Wenn heute von Schurkenstaaten die Rede ist, dann bedeutet das, dass die als böse erklärt werden. Es wird überhaupt nicht differenziert, es wird nicht näher nachgeschaut, warum die anders sind als wir. Wenn sie anders sind, werden sie als böse deklariert. Und das ist letztlich ja die Wurzel von Kriegen. Und wenn man jetzt so unseren amerikanischen Kriegsminister sich anguckt, der da meint, dass letztlich der endzeitliche Kampf zwischen Gut und Böse da stattfinden muss und Amerika sozusagen weltweit das Gute zum Durchbruch führen muss, dann ist das abenteuerlich. Das ist eine Anmaßung, eine Hybris, die eigentlich nur zur Zerstörung dieses Erdballs führen kann. Maxime 9, engagiere dich in Friedensinitiativen. Bei Friedensdemos und irgendwelchen Friedensgruppen, das scheint mir wichtig, weil letztlich auf der Handlungsebene auch so eine gewisse Bereitschaft zum Engagement sich entwickeln muss. Und was mir im Augenblick so ein bisschen fehlt, sind Massendemonstrationen, also sind große Bewegungen, die einfach angesichts der Risiken, die dieser ganze Ukraine-Krieg und jetzt der Iran-Krieg so mit sich bringen, die diese Risiken ins Bewusstsein heben. Denn eigentlich müsste es Massendemonstrationen geben, aber auf den Straßen sehen wir nicht viel, das muss man deutlich sagen. Es gibt so eine gewisse Lethargie, eine gewisse Fatalismus auch, man lässt es laufen, nur das ist gefährlich, weil wir alle letztlich dann auch Opfer werden können. Und wenn jetzt derzeit wieder offen spekuliert wird über Nuklearwaffen, weil wir damit ja auch ein bisschen spielen und drohen könnten, dann ist das abenteuerlich, wenn man sich vor Augen führt, was ein Nuklearkrieg in Europa für Deutschland bedeuten würde. Erich Fahrt, ehemals oberster General bei Merkel, hat das in einem Büchlein da sehr deutlich gemacht, indem er beschreibt, was passiert, wenn eine erste Atomwaffe gezündet wird, beabsichtigt oder nicht beabsichtigt. Das ist eine Kettenreaktion, die letztlich Deutschland allemal dem Erdboden gleich macht. Also deshalb, es muss an dieser Stelle ein Engagement geben in Sachen Friedenssicherung und Friedensvorbereitung.
Herr Klepper, da sind wir schon ein bisschen und auch ein bisschen mehr beim Thema Zustand der pazifistischen Bewegung, der pazifistischen Milieus hier in der Bundesrepublik und über die Bundesrepublik hinaus. Ein paar Takte zum Thema Pazifismus, gegebenenfalls auch, da sind wir uns, glaube ich, einig, zur Notwendigkeit mehr denn je pazifistischen Denkens.
Also ich habe ja den Untertitel in meinem Buch gewählt, Anleitung zur Belebung pazifistischen Denkens, bewusst, weil ich denke, wir müssen viel mehr Fantasie entwickeln, wie wir gewaltfrei Konflikte lösen. Es gibt zivile Verteidigung, es gibt aber eben auch Gewaltprävention oder Kriegsprävention. Und typisch für denn Pazifismus ist ja, dass eben die Kriegsprävention, das Verhindern von Gewalt betont wird. Und Kriege müssen verhindert werden, bevor sie sich entzünden. Das ist eine ganz wichtige Maxime. Und wenn sie denn sich entzündet haben, müssen sie möglichst rasch beendet werden. Das ist etwas, was auch jetzt sträflich missachtet wurde. Der Ukraine-Krieg dauert nun 4 Jahre, der Gaza-Krieg oder der Krieg in Palästina dauert noch viel länger. Und man sieht, je länger Kriege dauern, desto schwieriger ist es, sie zu beenden, weil diejenigen, die die vielen Opfer zu verantworten haben, auch davor zurückschrecken, das zuzugeben. Also deshalb zieht sich das dann immer länger hin. Also typisch für den Pazifismus ist, dass Kriege verhindert werden müssen, bevor sie sich entzünden und wenn sie sich entzündet haben, rasch beendet werden müssen. Gemäßigte Pazifisten stehen für diesen Primat der Diplomatie. Sie plädieren für Gewaltfreiheit und defensive Verteidigungsfähigkeit. Und wenn man sich mal die Szenerie heute in Europa genau anguckt, dann stellt man fest, dass Europa verteidigungsfähig ist. Auch mit 2% Militärausgaben verteidigungsfähig ist. Es gibt eine Greenpeace-Studie, die das belegt hat, dass wir bei allen Waffengattungen gegenüber Russland deutlich überlegen sind. Der Generalsekretär der NATO, Mark Rutte, hat öffentlich bekannt, dass die NATO Russland meilenweit überlegen sei. Deshalb verstehe ich nicht so richtig, warum man jetzt gigantische Aufrüstungsprogramme legitimiert, vor allen Dingen, indem da Panzer und alle möglichen klassischen Waffen noch für teures Geld produziert werden sollen, obwohl heute die Drohnen und relativ viele andere billige Geräte die Kriegsszenerie schon ausmachen. Also die Verteidigungsfähigkeit, die nicht vorhandene Verteidigungsfähigkeit Europas ist eine Mär, die dazu dient, letztlich diese gigantische Aufrüstungsoffensive auch zu begründen und zu legitimieren. Das finde ich sehr bedauerlich, dass da auch unsere Medien nicht stärker nachhaken. Denn wenn wir sehen, dass 5% für Militär ausgegeben werden sollen, dann bedeutet das, dass wir am Ende jährliche Ausgaben von etwa 250 Milliarden Euro haben werden. Das sind 45% des gesamten Staatshaushaltes. Also so gesehen halte ich das für gefährlich. Pazifisten richten ihre Voten gegen diesen Irrsinn. Willy Brandt hat mal ein schönes Buch mit dem Titel geschrieben, Welthunger und Wettrüsten, der organisierte Wahnsinn. Und das kann ich für die heutige Zeit nur wiederholen. Es ist Wahnsinn. Wir brauchen Entspannungspolitik, wir brauchen Abrüstungspolitik, wir brauchen Vertrauensbildung, Versöhnung, wir brauchen eigentlich eine neue Politik à la Brandt und Egon Bahr.
Und ich glaube, das kann man gar nicht oft genug sagen, auch an die Adresse der Sozialdemokratie, die ja jetzt so immer ganz heftig eingeknickt ist, nach meinem Eindruck, jetzt sich entschuldigt für das, was mal Egon Bahr und Willy Brandt in den späten 60er, 70er Jahren in Gang gesetzt haben, wie ich finde, unglaublich verdienstvoll in Gang gesetzt haben, nämlich die Westaussöhnung auch mit einer Ostaussöhnung naheliegenderweise zu kombinieren und dort zu ergänzen und man sich heute in keiner Weise dafür entschuldigen müsste, dass man so eine Politik betrieben hat. Im Gegenteil, sie war damals bei allen Widerständen, die es ja gegeben hat, Brand an die Wand war auch eine von diesen Losungen. Wir geben da keinen Zentimeter von Raum ab. Oder Neiße-Linie war damals ja das große Thema auch.
Die rote Sockenkampagne,
also all diese Geschichten. Also die SPD kann eigentlich andersrum, könnte stolz darauf sein, auf diese Geschichte. Und möglicherweise wäre das ja auch einer der Akzente, wo man auch die SPD wieder im Eigenbild profilieren könnte, gerade in diesem Segment. Und eine Profilierung dieser Sozialdemokratie scheint ja bekanntermaßen mehr denn je erforderlich zu sein.
Ja, deshalb so aus meiner Sicht geht es darum, Gewaltfreiheit ins Zentrum zu stellen. Und wenn ich die Friedensdenkschrift der EKD sehe, dann hat mich das auch sehr enttäuscht, weil dort wieder Gewalt mit Gewalt begegnet werden soll. Dass das Gewaltspiralen auslöst, ist mittlerweile also auch ein historisches Faktum. Also wenn der eine sich bedroht fühlt und aufrüstet, wird der andere sich verstärkt bedroht fühlen und wiederum aufrüsten. Das ist ein purer Wahnsinn. Deshalb müssen wir aus diesem Teufelskreis rauskommen. Und Politik muss von daher Bestrebungen unternehmen, Abrüstung und Entspannungspolitik zu forcieren. Das ist das, was mich heute so traurig macht, dass einfach viel zu wenig über Möglichkeiten der Entspannungspolitik, der Versöhnung diskutiert wird, dass es kaum Friedensinitiativen der Europäer im Blick jetzt auf Russland gibt oder auch im Blick auf den Iran, haben sie sich ja weggeduckt, obwohl Verhandlungen in Gang waren, obwohl in Wien da diese entsprechende Atombehörde gesagt hat, es werden keine Atomwaffen vorbereitet. Da ist
ja nicht nur das.
Und das ist eben traurig, dass
komplett die US-amerikanischen Geheimdienste alle miteinander haben eine Erklärung abgegeben, dass es nicht um den Bau von Atomwaffen geht im Iran. Also wer soll denn eine bessere Quelle, in Anführungsstrichen eine bessere Quelle in dem Sinne sein als die US-amerikanischen Geheimdienste? Aber
deshalb ist es halt wichtig, dass wir in den Schulen, wir sind ja beim Thema so Friedensbildung, dass es in den Schulen darum geht, Wege zum Frieden zu suchen und Friedensfantasie bei den jungen Leuten zu entwickeln und eben auch eine gewisse Kriegsskepsis aufzubauen, damit sie empfänglich werden für dieses Streben nach Frieden, nach gewaltfreien Konfliktlösung.
Ja, ich glaube, besser könnte man kein Schlusswort formulieren. Für heute wollen wir es damit bewenden lassen, in der Hoffnung, dass wir das Gespräch auch nochmal fortsetzen können. Und haben noch einen Klassiker an Musik mitgebracht, Marlene Dietrich, die deutsche Version von Sag mir, wo die Blumen sind. Ja, das war die neue Ausgabe von Peace on Air, das Ulmer Friedensradio bei Radio Free FM. Nochmal den letzten Gedanken auch von unserem Studiogast Heinz Klippert aufgenommen. Wir brauchen tatsächlich viele, viele weitere Friedensinitiativen, Friedensorganisationen, Friedensvereine. Dieses Thema muss unbedingt weiter am Leben erhalten werden, muss weiterhin in jeder Kontroversität auch ausgespielt werden. Von daher viel Stoff für unsere nächsten Sendungen. Am Mikrofon war Lothar Heuson. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Was bedeutet eigentlich Frieden?
Und ist das Gegenteil davon immer Krieg?
Wir haben nicht auf alles eine Antwort, aber wir denken viel darüber nach.
In der Sendereihe Peace on Air, das Ulmer Friedensradio, greifen wir wichtige Themen dazu auf. Aus den Ulmer Friedenswochen und der Friedensbewegung.
Schaltet ein, dienstags um 17 Uhr bei Radio Free FM.
Sendung verpasst, Ulmer Friedenspodcast und mehr Infos bei www.friedensredaktion-ulm.de.
Peace on Air, das Ulmer Friedensradio bei Radio 4FM.